Ihr kennt wahrscheinlich den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ihr smilet viele von euch, ihr kennt also den Spruch. Und ich glaube, man will mit dem ja zum Ausdruck bringen, man soll sich doch nicht einfach auf Sachen verlassen, wo man irgendwie so ein bisschen vom Gehören sagen weiss, sondern sich lieber auf Sachen verlassen, wo man selber geprüft hat und nicht einfach irgendetwas annehmen. Ich beobachte so ein bisschen im Umfeld von meinen Kindern, in der Schule und so, dass es dort Eltern hat, die diesen Spruch ziemlich wörtlich nehmen, zum Beispiel in Bezug auf die modernen Möglichkeiten, die man hat. Man kann ja den Kindern so Smartwatches geben und das finden sie lustig. Und dann kann man aber immer auf dem Handy auch immer genau schauen, wo die Kinder sind. Das macht sicher niemand von euch, aber ich kenne ein paar Eltern, die das machen. Und es sei mal dahingestellt, ob das gut ist oder nicht, einfach im Namen der Sicherheit macht man das ja. Und das ist ein kleines Beispiel, das uns zeigt, dass wir merken, dass Sachen, die wir kontrollieren können, oder das Gefühl haben, wir können sie kontrollieren, bei denen fühlen wir uns ein bisschen sicherer. Wenn wir das Gefühl haben, wir haben Kontrolle über etwas oder sogar über jemanden, ist das irgendwie sicherer, als wenn wir vertrauen müssen. Bei Vertrauen spielt immer so mit, dass man es ja nicht im Griff hat. Dass man sich vielleicht von etwas abhängig macht, von jemandem abhängig macht, in dem Vertrauen. Und Kontrolle tönt so nach, ich habe es im Griff und es ist sicher. Das Paradoxe ist ein bisschen, um das Beispiel von vorher nochmal aufzunehmen, mit den Kindern und der Kontrolle, dass wenn wir unsere Kinder kontrollieren über digitale Möglichkeiten, dass wir uns eigentlich abhängig machen von der digitalen Möglichkeit und auf die vertrauen. Also, man sieht, das ist ein bisschen eine paradoxe Geschichte. Aber ich will heute nicht unbedingt über Kinder und Kontrolle reden, sondern über Kontrolle und Vertrauen in Bezug auf den Glauben, in Bezug auf unseren Weg mit Jesus. Wir tauchen ja regelmässig ein in das Markus-Evangelium. Und das Ziel von dem ist, dass wir mal durch das ganze Markus-Evangelium durchgekommen sind, vielleicht so in 10, 12 Jahren. Wir haben aber so das kürzeste Evangelium ausgewählt. Markus ist das kürzeste, wahrscheinlich auch das älteste von diesen vier. Es gibt ja noch den Johannes und den Lukas und den Matthäus. Und wir haben schon 5 Kapitel abgedeckt. Also wir haben schon 5 Kapitel näher angeschaut in den letzten, glaube ich, etwa 1,5 Jahren. Und all die Predigten, wenn du jetzt denkst, ich weiß überhaupt nicht, von was der Benni da redet, oder du bist noch nicht so lange mit uns unterwegs, es gibt einen YouTube-Kanal von der Lenzkirche. Da gibt es übrigens alle Predigten von Amix als Video drauf. Und es gibt eben auch eine Reihe, die «Gute Nachrichten» heisst. Und das ist eben die Reihe über das Markus-Evangelium. Ein Gedanke vorweg. Wenn wir die Bibel lesen, in einen Bibeltext eintauchen, da geht es nicht primär darum, einfach mehr Informationen überzukommen oder ein bisschen besser zu verstehen, was der Text sagt, sondern eigentlich geht es auch nicht einmal so sehr darum, dass du für dich ein paar gute Tipps mitnimmst für am Montag, wenn du wieder arbeiten musst. Es geht gar nicht so sehr darum, dass wir einen Text lesen, sondern ich würde es mal so sagen, dass der Text uns liest. Was meine ich mit dem? Dass wir uns in die Geschichte hineinnehmen lassen. Und dass wir uns von diesen Themen, von diesen Fragen, die aufgeworfen werden in dieser Geschichte, in diesem Text in der Bibel, dass wir uns von diesen Sachen ansprechen lassen. Also es gilt allgemein, wenn wir in der Bibel lesen. Nicht wir holen die Informationen raus, sondern der Text macht etwas mit uns. Das wäre das Ziel. In dem Fall wäre das Ziel, dass wir Jesus ein bisschen näher kennenlernen. Noch ein bisschen näher, noch ein bisschen besser. Und dass wir auch ihm ein bisschen ähnlicher werden, auf dem, in der Art, wie er gelebt hat in dieser Welt. Und wir haben es schon gehört vom Reto, gut zusammengefasst, in Kapitel 5 ist es um spektakuläre Wunder gegangen, Dämonenaustreibung und chronisch kranke Frau, die geheilt wird und ein Baby, das von der Tod auferweckt wird. Und man könnte meinen, dass es so weitergeht. Und Kapitel 5, dort macht Markus klar, wenn Gottes Reich reinbricht, mit Kraft, dann sieht das so aus. Dann passieren Wunder, dann passieren erstaunliche Sachen. Und jetzt Kapitel 6, merken wir aber dann, wenn wir das anfangen durchgehen, Es ist trotzdem nicht so. Ein Leben mit Jesus ist nicht ein Wunder nach dem anderen, ein Highlight nach dem anderen, eine wunderbare Geschichte nach der anderen. Sondern jetzt kommen auch ein bisschen dunklere Töne, ein bisschen ablehnendere Haltungen. Wir werden eben sehen heute, Jesus wird abgelehnt in seinem Heimatdorf. Nächste Woche wird es um einen enthaupteten Prophet gehen. Wir müssen unbedingt wiederkommen. Ganz eine gute Geschichte. Es wird auch um die Jünger von Jesus gehen, wo erste Herausforderungen meistern müssen. Also ein bisschen wird es jetzt, also Kapitel 6 ist ein bisschen ein herausforderndes Kapitel. Wenn wir nicht einfach würden, durchs Ganze durchgehen, würde ich es vielleicht auslassen. Aber ich denke, das kann ich nicht machen. Genau. Und heute in diesem ersten Vers geht es um drei Sachen, die wir uns anschauen wollen, nämlich Kontrolle, Konfrontation und Vertrauen. Wir steigen nochmal in die Geschichte, die wir schon gehört haben. Ich lese nochmal die ersten drei Vers. Wo es heisst, von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Ist er denn nicht der Zimmermann? Der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon, leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? Wir haben es auch schon gehört in der Einführung. Die Wunder, die Jesus im Kapitel 5 gemacht hat, das war in Kapernaum, das war an dem See Genezareth. Und Jesus geht jetzt zurück auf Nazareth, das ist ein bisschen südwestlich von dem See oder von Kapernaum, geht in sein Heimatdorf, dort, wo er geboren und aufgewachsen ist. Der Ausdruck Stadt ist da schon sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen gross gefasst. Historiker gehen davon aus, dass Nazareth etwa 150 bis 200 Einwohner hatte zur Zeit von Jesus. Also das war eigentlich sehr ein kleines Dorf. Und in so einem kleinen Dorf, da weiss jeder ja alles über jeden. Und so ist es nicht erstaunlich, dass wenn Jesus, der Sohn vom Dorf, der in die Welt raus ist und berühmt worden ist, zurückkommt in sein Heimatdorf, dass dann das ganze Dorf zusammenkommt, wenn der Jesus am Samstagmorgen in der Synagoge lehrt. Und eben, Nazareth war eigentlich der Inbegriff vom Hinterland. Der Inbegriff von einem Ort, wo es nichts Spannendes zum Sehen gibt oder nichts Spektakuläres gibt. Aber die Berichte von seinen Wundern sind bis auf Nazareth gekommen, in sein Heimatdorf. Und darum sind all die Leute gekommen und haben ihn angehört. Und offensichtlich konnte er auch recht gut predigen, weil die Leute haben ihm zugelassen und gesagt, wow, der kann richtig gut reden. Von wo hat der die Weisheit? Und dann ist aber interessant, in dieser Geschichte kommt im Vers 3 so ein Bruch. Weil plötzlich sagen die Leute, warte schnell. Der Jesus, ist das nicht der kleine Jesus? Weißt du, von früher? Den haben wir doch kennt, so als Bub und schnodrige Teenie und so. Das ist doch der Jesus. Und dann sagen sie, ja, aber Jesus war doch ein Zimmermann gewesen. Im Griechischen heisst es Tekton und das bedeutet einfach ein Handwerker verschiedenster Art. Wahrscheinlich hat er eben mit Holz geschafft, aber er hat auch vielleicht gemauert. Er hat sonst einfach ein Allrounder, könnte man sagen. Und sie sagen, das ist doch einfach einer von uns, das ist doch einfach ein Handwerker. Der Raffi würde sagen, das ist doch ein Büzer. Das ist doch einfach, der macht einfach das Gleiche wie wir. Der arbeitet. Das ist doch nichts Spezielles an dem. Nachher sagen sie auch, ja, und seine Geschwister, die sind auch noch bei uns. Die kennen wir doch auch, weißt du, der Jakobus, ja. Und der Judas erst, und der Josef, und wie sie alle heißen, und die Schwestern. Ja, das ist der Jesus, weißt du. Und sind wir ehrlich, als Geschwister vom Messias aufzuwachsen, ist wahrscheinlich nicht ganz einfach. Oder machst du irgendeinen Seich, Jesus hat es immer richtig gemacht. Du bist irgendwie in der Schule nicht gut, Jesus hat es im Griff gehabt, oder? Da verstehe ich schon, dass es nicht ganz einfach war, so liebliche Brüder von Jesus zu sein. Es heisst übrigens interessanterweise im Johannesevangelium, dass Geschwister am Anfang nicht an Jesus glaubt. Seine Geschwister haben nicht geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Das hat sich dann geändert. Aber am Anfang war das nicht so einfach in seiner eigenen Familie. Und aber was die grösste Beleidigung ist, das ist euch vielleicht gar nicht aufgefallen in diesem kurzen Text, ist, dass sie sagen, das ist doch der Sohn von der Maria. Jetzt, in diesem Kontext, im Judentum von selber Zeit, war wichtig, von welcher Linie man vom Vater abstammt. Also, sie hätte müssen sagen, das ist doch der Sohn von Josef. Aber der Punkt war ja, dass die Schwangerschaft von der Maria mit, sagen wir mal, geheimnisvollen Umständen so klein verbunden war. Und die Leute vergessen nicht, in so kleinen Dörfern. Also, sie sagen eigentlich, ja, das ist eben der Sohn von der Maria. Und wir wissen nicht genau, wer der Vater ist. Also, im Grunde sagen sie am Schluss, Jesus, du meinst, du hast eine gute Botschaft und du kannst gut reden und du kannst Wunder tun, aber wir wissen nicht einmal, wer dein Vater ist. Eigentlich bist du nichts anderes als ein Bastard, würde man vielleicht böse sagen heute. So reden sie über Jesus an diesem Punkt. Und was die Leute hier machen, ist, dass sie Jesus möglichst versuchen, auf Abstand zu halten. Sie wollen möglichst nicht, dass Jesus näher kommt, dass seine Botschaft an ihr Herz ankommt, weil sie halten ihn auf Abstand. Sie haben Kontrolle. Sie wollen Kontrolle haben über ihn. Und mit all diesen Einwänden, ja, der hat auch keine bessere Ausbildung wie wir und sowieso, wir wissen nicht genau, von wo das er eigentlich kommt und sein Vater wissen wir nicht, wer das war. Alles Gründe, damit sie Jesus mit gutem Gewissen können auf Abstand halten können und sagen, auch wenn der etwas Gescheites zu sagen hat, auch wenn der gute Botschaft hat, sogar wenn er Wunder tut, wir halten ihn auf Abstand. Wir lassen uns nichts noch sagen von dem Jesus. Ein bisschen etwas, ich sage das mit viel Zurückhaltung, ein bisschen etwas habe ich auch ein bisschen erlebt in diese Richtung. In dieser Kirche, wo ich war, bevor ich hier auf Rhein gekommen bin, ist die Kirche, wo ich schon als Teenie war und nachher so den ganzen Weg gemacht habe bis zum leitenden Pastor. Und ich habe gemerkt, dass es eine Gruppe gibt, die haben das nicht einfach gefunden. Weil die haben mich schon kennt als schnuddriger Teenie. Und als der, der weiss auch nicht was, lustig komisch ausgesehen hat und so. Die komische Harry Potter Brille. Und irgendwann steht der schnuddrige Teenie auf der Bühne und predigt. Und ich verstehe das. Das ist nicht ganz einfach, mir dann das abzunehmen, was ich vielleicht versucht habe zu sagen. Und ich habe das gespürt, dass eine gewisse Distanz geblieben ist. Innerlich jedenfalls. Zu dem, was ich versucht habe zu sagen und überzubringen. Das ist nicht einfach, wenn jemand aus der eigenen Reihe so einen Weg macht, wie Jesus den gemacht hat. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das für uns? Ich glaube, auch wir können in der Gefahr stehen, Jesus zu kontrollieren. Auch wir sind in der Gefahr, ihn nicht an uns heranzulassen, ihn versuchen, auf Distanz zu behalten. Und zum Beispiel kann das sein, ich habe mal ein paar Gründe euch da mitgebracht, es kann sein, dass wir das machen, indem wir einfach nicht auf ihn hören. Indem wir nicht einmal glauben, dass wir so etwas wie einen Retter brauchen. Wir haben ja das Leben selber im Griff. Also ein Weg, Jesus auf Abstand zu halten, ist, wir hören nicht auf ihn. Wir sagen, wir brauchen dich gar nicht wirklich. Ein weiterer Weg ist, dass wir Jesus für unsere Zwecke einspannen. Kennt ihr das, wenn man eigentlich einfach zu Jesus kommt und betet, wenn man gerade ein Problem hat? Und die anderen 6 Tage in der Woche denken wir gar nicht an ihn. Für unsere Zwecke einspannen. Ihn bitten, dass er unsere Pläne segnet. Dass er das so macht, wie wir es wollen. Dann halten wir Jesus ein Stück weit auch ein bisschen auf Abstand. Weil dann ist nur das, was er für uns tut, was wir brauchen, das, was wir von ihm wollen. Ein Weg kann auch sein, dass wir Jesus einfach so ganz einen eingeschränkten Platz geben. Ja, Jesus, am Sonntagmorgen, wenn ich in die Kirche gehe, ja, dann gebe ich dir die 1,5 Stunden. Aber weißt du, die anderen 6 Tage in der Woche habe ich eigentlich mega viel zu tun und so. Und da ist eigentlich gar nicht so viel Platz für dich. Und dann tust du einfach gut dort am Sonntag auf mich warten. Ich komme dann schon, vielleicht, alle 2 Wochen. Aber dann, nachher, den Rest der Woche, habe ich viel anderes zu tun, Jesus. Das ist, wenn wir ihm einen eingeschränkten Platz geben, halten wir ihn auch ein bisschen auf Abstand. Und noch ein vierter Grund kann sein, wir halten Jesus auf Abstand, wir kontrollieren ihn, wenn er uns zu familiär ist. Was meine ich damit? Wenn wir das Gefühl haben, wir wissen eh alles über Jesus. Ja, die Geschichten von Jesus, ja, die haben wir ja schon in der Sonntagsschule gehört. Und ja, ich meine, ich kenne die in- und auswendig, Jesus, und wo er geheilt hat und im Sturm und so. Das sind alles so schöne Kindergeschichten. Ich weiss, wie es läuft. Weißt du, wenn es langweilig wird, am Sonntag in die Kirche zu kommen, weil du ja eh weißt, was gesagt wird von der Bühne oben runter. Weil du eh weißt, was in der Bibel steht. Wenn du gar nicht fasziniert bist von dem, wer Jesus ist, dann ist Jesus so familiär für dich geworden, dass du ihn eigentlich auf Abstand haltest. Dass du ihn eigentlich kontrollierst. Weil du ja eh weißt, wie Jesus funktioniert. Nimm die Frage mal mit. Wie ist das in deinem Leben? Stehst du vielleicht manchmal in der Gefahr, sogar unabsichtlich, Jesus ein bisschen zu kontrollieren, ihn auf Abstand zu halten, ihm nur den Platz zuzuweisen, wo du ihm gibst? Oder darf er dir auch etwas in dein Leben hineinreden, wo dich vielleicht herausfordert, wo dich konfrontiert, wo eine wunde Stelle in deinem Leben anspricht? Oder haltest du ihn so weit auf Distanz, dass er ganz gezähmt und ganz gemütlich in seinem Ecke hockt? Weil das ist das, was Jesus hier macht. Und das ist das Zweite, was ich darüber reden will. Es geht um Konfrontation. Vers 3, wo sie eben dann sagen, ja, ist das nicht der schnuddrige Jesus, den wir von früher kennen und so, das ist wahrscheinlich eh nichts, was er da sagt. Hört, das ist nachher am Schluss endet es so, so kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Das Wort, das hier mit Ablehnung übersetzt wird, kann man auch übersetzen mit Ärgernis oder Anstoß. Im Griechischen ist es ein Wort, das Skandalon heisst. Und von dem haben wir natürlich den Begriff Skandal oder skandalös. Also Jesus, seine Botschaft, war für viele Leute damals ein Skandal gewesen. Es war skandalös gewesen, was er zu sagen hatte. Gewisse Leute heute meinen und sagen, ja, Jesus, das ist doch einfach der nette Jesus, der mit seinen Sandalen durch die Wüste gelaufen ist und einfach freundlich war und mit allen Tee getrunken hat. Und sowieso haben ihn alle gerne gehabt. Ja, dann lesen mal die Evangelien durch. Jesus war manchmal auch sehr ein Skandal für die Leute, ein Ärgernis. In dem gleichen Markus-Evangelium heisst es ein paar Kapitel vorher, im Kapitel 3, das haben wir auch näher angeschaut, wo es um den Sabbat geht. Jesus heilt jemanden am Sabbat und nachher heisst es gerade anschliessend, die Pharisäer jedoch fasten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Die Ironie an dem Vers ist, dass die Pharisäer nie im Leben etwas mit den Anhängern vom Herodes hätten wollen zu tun haben. Die Pharisäer waren mehr so die konservativ-religiöse Gruppe. Die Anhänger vom Herodes waren mehr so die liberal-weniger religiöse Gruppe. Die wollten eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Aber jetzt haben sie einen gemeinsamen Feind gehabt. Und plötzlich sind sie gute Freunde geworden. Und Jesus, der Punkt ist der, Jesus hat in seiner Zeit allen mal irgendwo an einem Punkt, ist für alle mal ein Ärgernis gewesen. Für die Konservativen, für die Liberalen, für die Linken, für die Rechten, für die was auch immer für Gruppen. Jesus hat für alle auch eine Botschaft gehabt, wo sie herausgefordert hat, wo sie konfrontiert hat. Und das ist übrigens bis heute so. Jesus steht über allen Kulturen, über allen Völkern dieser Welt. Und ich habe es einmal so formuliert. In jeder Kultur gibt es Punkte, die mit dem Reich Gottes vereinbar sind. Die kompatibel sind. Aber es gibt immer auch andere Punkte, die von Jesus und vom Reich Gottes konfrontiert werden. Die angesprochen werden, weil sie nicht mit dem Reich Gottes kompatibel sind. Ich mache dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Wenn du zum Beispiel in einer Kultur lebst oder aus einem Hintergrund kommst, wo persönliche Ehre, persönlicher Respekt ganz wichtig ist, dann ist es ein Skandal, wenn Jesus zum Beispiel Folgendes sagt. Er hat gesagt, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. In einer Kultur, wo das Persönliche, die persönliche Ehre ganz hoch geschrieben wird, ist das ein purer Skandal. Wenn du aus deinem Hintergrund eher vielleicht, ich sage jetzt mal, konservative Werte hast in Bezug auf Ehe und Familie und gleichzeitig auch, das ist meistens ein bisschen verbunden miteinander, die Überzeugung hast, dass dein Besitz und das, für was du geschafft hast, dass du dir das hart erarbeitet hast. Vielleicht eher, das ist eher ein bisschen die konservativere Linie, dann ist es ein Ärgernis, wenn Jesus über das Geld Folgendes sagt. Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Das ist skandalös. Ich weiß nicht, wer sagt, oh ja, nett. Den nehme ich mit für nächste Woche. Ich habe noch nicht gewusst, was ich am Montag mache, aber den könnte ich machen. Wenn du eher liberalere Werte vertrittest, wenn du dich einsetzt für soziale Gerechtigkeit, wenn du den Armen helfen willst, aber grundsätzlich findest du das mit dieser, weißt du, zum Beispiel ganze Thema Sex und so, das kann man alles ein bisschen lockerer sehen. Habe ich auch einen guten für dich. Jesus sagt in Markus 10, am Anfang jedoch bei der Schöpfung hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Und er sagt an selber Stelle, er betont, dass die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, notabene, der Ort ist, wo die Sexualität ausgelebt werden soll. Jesus macht die eigentlich kennen. Du kannst fast nicht anders interpretieren, diese Stelle. Und das ist ein Skandal. Für viele heutzutage. Oder du denkst für dich, also ich habe eigentlich mein Leben wirklich gut im Griff. Also ich meine, ich habe die grossen Sünden und so, die habe ich eigentlich nie gemacht. Und sowieso, ich habe mein Leben im Griff und ich arbeite gut und meine Beziehungen sind so ungefähr, ja, gut. Aber sogar dann, wenn du das Gefühl hast, du hast dein Leben im Griff, ist Jesus in die Welt gekommen, um dich zu retten, weil du Vergebung brauchst. Auch das ist ein Skandal. Und ich könnte jetzt noch ganz viel aufzählen von Sachen, die für gewisse von uns ein Skandal sind und für gewisse nicht. Und ich meinte, und ich sehe das in meinem Leben selber, wir sind oftmals ziemlich wählerisch drin, was wir meinen, dass Jesus uns sagt, und was wir denken, hat er sicher zu irgendjemand anderem gesagt, aber sicher nicht zu mir. Vielleicht mein Nachbar oder der hinter mir sitzt jetzt gerade, aber zu mir wahrscheinlich nicht. Auch da wieder, ich habe es mal so formuliert, tendenziell hören wir das von Jesus, was uns in den Kram passt und überhören gern, womit er uns auch noch konfrontiert. Können wir dann morgen alle Mails schreiben, die nicht einverstanden sind damit? Nein, keine Mails. Läuten wir an. Die Frage an uns ist also, lässt du dich manchmal noch von Jesus konfrontieren? Weißt du, wenn ich jetzt von diesen Aussagen vorher, die ich kurz gebracht habe, und es gibt noch ganz viel von Jesus, wenn dich kein einziges bisschen herausgefordert oder geärgert hat, dann könnte gerade das ein guter Hinweis sein, dass du Jesus eigentlich schön auf Abstand haltest und kontrollierst. Und denkst, weißt du was, Jesus, ich habe mein Leben im Griff. Du kannst irgendwie dort bleiben, ich schaue für mich. Die Frage ist, in welchem Bereich von deinem Leben müsstest du dich vielleicht konfrontieren lassen von der Botschaft von Jesus? Musst du dir vielleicht grundsätzlich eingestehen, dass du einen Retter brauchst? Dass du Vergebung brauchst? Oder fordert es dich heraus, was Jesus über Nächstenliebe und Findesliebe sagt? Was Jesus über Vergebung sagt? Ärgert es dich, dass Jesus ziemlich deutlich drin ist, dass er sagt, Sex gehört in die Ehe zwischen Mann und Frau und nicht irgendwo sonst hin? Oder ärgert es dich, was Jesus über Geld und über Besitz sagt? Das sind alles Punkte, wo Jesus uns konfrontieren kann. Und das Faszinierende an Jesus, das ist das, was mich immer wieder wirklich fasziniert, ist, dass Jesus gleichzeitig anziehend war. Die Leute sind zu ihm gekommen, die wollten gerne mit Jesus zusammen sein. Und trotzdem hat er sie auch konfrontiert. Und ich wünschte mir, dass wir ansatzweise, wir werden nie so sein, glaube ich, ganz wie Jesus, aber dass wir ansatzweise als Kirche und auch als Menschen von dieser Kirche ein bisschen so sind. Dass wir anziehend sind, dass Leute gerne zu uns kommen, dass Leute gerne mit uns reden, dass Leute gerne Zeit mit uns verbringen, dass Leute gerne in die Kirche kommen. Aber dass wir gleichzeitig auch die Sachen beim Namen nennen. Und auch mal sagen, schau, da gibt es auch dunkle Ecken in unserem Leben. Und dass wir auch diese Sachen ansprechen und konfrontieren, weil Jesus das gemacht hat. Und ich glaube, das muss man dann auch ein bisschen aushalten. Dann muss man auch mal eine Ablehnung aushalten. So wie Jesus da Ablehnung erlebt hat. Und dann lesen wir noch, das ist noch das Dritte, wo ich darüber reden möchte, über das Vertrauen. Wir lesen dann noch weiter, wie die Geschichte aufhört. Er konnte dort auch keine Wunder tun, Nur einige Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Das ist ein lustiger Nebensatz. Ich meine, ich denke mir, also wenn ich schon da könnte, weißt, wenn wir schon jeden Sonntag mal da schnell ein paar geheilt hätten, wäre schon mal ein Anfang. Bei Jesus ist das so ein bisschen, ja, okay, das war jetzt eher schlecht gewesen. Okay, ja. Und dann kommt der Satz zum Schluss. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Jetzt müssen wir einen Moment über den Satz nachdenken. Es heisst nicht, dass Jesus nichts hat wollen tun, sondern es heisst auch, dass Jesus nichts hat können tun. Also wir sehen da, dass die Art und Weise, wie wir auf das Reden von Jesus antworten, wie wir auf die Ansprache von Jesus antworten, das hat Einfluss, das zählt, das ist wichtig. Gott selber, der in Jesus in die Welt hineingekommen ist, tut sich da einschränken. Er tut keine Wunder, weil die Leute es ihm nicht ermöglichen. Es ist nicht egal, wie Menschen auf Jesus reagieren. Es ist nicht egal, wie wir auf Jesus antworten. Er, und das finde ich schon noch krass, er macht sein Wirken abhängig von uns. Er macht sein Wirken abhängig von uns. Wir sind wichtig. Unsere Antwort auf ihn ist wichtig. Wir lesen da, dass Jesus gemerkt hat, dass der Glaube fehlt. Jesus hat sich gewundert über ihren Unglauben. Und ich denke, wie kann das sein, dass die so wenig Glauben haben? Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, ist Pistis. Und für Glauben kann man auch immer Vertrauen übersetzen. Und ich finde das eigentlich die passendere Übersetzung. Glauben nicht mit Glauben übersetzen, sondern mit Vertrauen. Christen sagen manchmal so Sachen wie, ja, weißt, der ist nicht geheilt worden, weil er zu wenig Glauben hatte. Vielleicht haben ihr die Sätze auch schon gehört. Da ist nichts passiert, weil zu wenig Glauben war. Das tönt dann meistens in meinen Ohren, wie wenn da zu wenig Leistung rum ist. Glauben tönt dann so, wie wenn man etwas leisten müsste. Wie wenn man mal müsste, so es richtig anstrengen. Also gesagt, wie auf dem WC ein bisschen, oder? Und dass wir uns richtig zusammenreissen müssen und so richtig viel Glauben zusammenschaufeln. Und aber wisst ihr was? Das ist nicht Glauben. Die Woche hat ein Freund zu mir gesagt, Glauben ist Vertrauen und Vertrauen hat mehr damit zu tun, dass wir loslassen, als dass wir verkrampft irgendetwas versuchen. Glauben hat mehr damit zu tun, dass wir loslassen, dass wir uns abhängig machen, als dass wir verkrampft versuchen, irgendetwas herzudrücken und das dann Glauben nennen. Vertrauen bedeutet, dass wir uns abhängig machen von Jesus, dass es weniger um uns geht, dass wir Sachen loslassen in unserem Leben. Und das ist ein Schritt von der Demut gegen den Stolz von unserem Leben. Das ist Vertrauen, das ist Glauben. Und Jesus sucht Menschen, die ihm vertrauen, die ihm glauben. Er wirkt dort, wo Menschen sich abhängig machen von seinem Wirken. Wo Menschen loslassen, was sie alles sonst noch festhalten könnten in ihrem Leben. Und das wirklich, das fasziniert mich an dieser kurzen Geschichte. Unsere Antwort auf das Reden von Jesus zählt. Und vielleicht, nur vielleicht, erleben wir manchmal in unserem Leben nicht das, was wir uns von Jesus wünschen würden, weil wir uns zu wenig abhängig machen von ihm, weil wir ihm zu wenig vertrauen, weil wir zu wenig das loslassen, wo wir unsere Sicherheit darin suchen. Und die Frage, die dann natürlich immer aufkommt, ist ja, wie können wir Vertrauen ganz konkret stärken? Wie geht denn das? Kann man denn Vertrauen kannst du auch nicht befehlen, so wie du Glauben nicht kannst befehlen. Im gleichen Markus-Evangelium hat mal ein Mann zu Jesus gesagt, ein paar Kapitel später, Kapitel 9, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich vertraue dir, Jesus, aber hilf meinem kleinen Vertrauen. Und ganz konkret, was wir machen können, zum Vertrauen fördern oder Vertrauen stärken in Jesus, ist das erste, ist beten. So beten wie der Mann. Zu Jesus sagen, vielleicht gerade heute, schau, ich will dir noch mehr vertrauen. Aber du siehst all die Punkte in meinem Leben, wo ich Mühe habe, dir zu vertrauen. Das darfst du Jesus sagen. Und Freunde, Zweifel sind willkommen bei Jesus. Und Zweifel sind willkommen in unserer Kirche. Das ist nicht, dass du hierher kommen musst und das Gefühl hast, du darfst keine Zweifel haben. Wir dürfen zweifeln und dann trotzdem zu Jesus kommen und einfach beten und sagen, wir wollen dir vertrauen. Hilf unserem fehlenden Vertrauen. Ein zweiter Punkt, wie Vertrauen kann gestärkt werden, ist durch das Lesen der Bibel. Ich habe es schon ganz am Anfang gesagt, in diesen Geschichten von Jesus, in den Evangelien, sehen wir etwas davon, wie Jesus war, wie er gehandelt hat, sein Wesen, das Wesen von Gott. Jesus ist Gott, der Mensch wird in dieser Welt. Und wenn wir von Gottes Wirken lesen und wie Jesus war und was er gemacht hat und wie er geredet hat, das ist alles gute Nachricht für unser Leben. Und das stärkt unser Vertrauen, wenn wir sehen, wie er wirkt. Und das Letzte noch, wie wir Vertrauen konkret stärken können, ist durch konkrete Schritte. Es kann sein, dass Gott uns vielleicht etwas schon lange aufs Herz gelegt hat. Ein Schritt, irgendetwas, das wir machen sollten. Und wir tun uns schwer mit dem und tun das nicht. Und dann sagen wir, Jesus, aber ich weiss nicht, du hättest doch eigentlich noch etwas anderes und so. Und vielleicht sagt Jesus manchmal einfach, weißt du, ich habe dir eigentlich schon gesagt, was dein nächster Schritt ist, aber du hast es einfach noch nicht gemacht. Vielleicht ein nächster konkreter Schritt. Vielleicht gibt es eine Sünde in deinem Leben, die du schon lange bekennen solltest. Vielleicht gibt es eine Person in deinem Leben, wo du auf sie zugehen solltest. Vielleicht eine Beziehung, die du solltest versuchen zu versöhnen. Vergebung, die du vielleicht in dein Leben reinlassen solltest. Vielleicht geht es auch darum, dass du regelmäßig deinen Zehnten gibst. Oder vielleicht, heute tue ich gerade alle Themen, alle schwierigen Themen aufs Tapet holen. Ich mache weiter. Vielleicht sagt Jesus dir auch, sollst du aufhören mit deinem Freund zu schlafen, obwohl wir noch nicht verheiratet sind. Vielleicht sagt Jesus auch schon lange, sollst du dich taufen lassen. In eine Kleingruppe gehen, was auch immer. Ich weiss es nicht, was Jesus persönlich zu dir sagt. Aber es könnte ein bisschen konfrontierend sein. Es könnte ein bisschen herausfordernd sein. Aber wenn wir so Schritte machen, auch kleine, ich glaube, dann weckt das Vertrauen. Dann stärkt das unser Vertrauen in Jesus. Ich will zum Schluss kommen und einfach sagen, ich glaube, für unser Leben oder für unseren Glauben an Jesus stimmt der Satz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, definitiv nicht. Jesus hat nach Menschen gesucht, die Vertrauen haben in ihn. Die ihm vertrauen, damit er wirken kann. Ich will diesen Satz nochmal an den Schluss stellen, wo es heisst, und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Und ich will dich heute mit dieser kleinen Konfrontation aus dieser Predigt rauslassen. Und einfach sagen, deine Antwort heute Morgen auf Jesus, die zählt und die ist wichtig. Und Jesus ist bewegt von unserer Antwort. Das hat mit Jesus etwas gemacht, dass die Leute nicht an ihn geglaubt haben. Es war einfach so, okay, easy, ich gehe weiter, weißt, das ist mir alles egal. Jesus war tief bewegt von dem. Und Jesus ist bewegt von deiner und meiner Antwort heute Morgen an das, was er uns ins Leben hineinredet hat. Und nachher werden wir zusammen das Abendmahl nehmen. Und Jesus lässt dich und mich ein, also zusammen das Abendmahl nehmen. Er hat gesagt, wir dürfen seine Freunde sein. Und er lädt uns ein zum Abendmahl. Und auch dort ist die Frage, wie antwortest du? Nimmst du die Einladung an? Nimmst du die Vergebung an? Nimmst du das neue Leben an, das er dir schenken will? Und vielleicht zeigt er heute auch gerade einen wunden Punkt auf in deinem Leben. Und auch dort wird die Frage sein, wie antwortest du? Gehst du auf Distanz? Tust du Jesus lieber kontrollieren oder lässt du ihn an dich an? Lässt du es zu, dass er wirken kann? Dass er heute vielleicht heilen kann? Dass er heute etwas wiederherstellen kann in deinem Leben, das zerbrochen ist? Deine Antwort, die zählt. Und der Band darf jetzt auf die Bühne kommen. Und in dem nächsten Lied wird die Idee sein, dass wir uns vorbereiten auf das Abendmahl, jeder persönlich. Und du darfst nachher hinten gehen, es hat 3 Stationen, wo du darfst Brot und Traubensaft holen. Aber Achtung, noch nicht essen und trinken. dann machen wir nach dem Lied alle miteinander. Du darfst es einfach holen, darfst es mitnehmen an deinen Platz und darfst dich innerlich auf Jesus einlassen. Oder besser gesagt, Jesus an dich anlassen. Und überlegen, was redet Jesus heute in dein Leben hinein. Ich werde noch beten. Jesus, ich danke dir so viel mal, dass du jetzt da bist, durch deinen Heiligen Geist. Und wir haben dir Zusage, dass du, Geist Gottes, mit deiner Kraft da bist. Und Jesus, es bewegt mich, dass es dir wichtig ist, wie wir antworten. Und dass du vielleicht eingeschränkt bist, wenn wir dir nicht vertrauen. Und ich bitte dich so sehr darum, dass du uns hilfst, dass wir dich an uns anlassen. Heute Morgen. Dass wir nicht auf Abstand gehen. Dass wir dich nicht in eine Schublade hineinstecken. Sondern dass wir einfach sagen, Jesus, wir sind jetzt da und wir sind gespannt, was du wirken willst. Heiliger Geist, wir machen unsere Herzen und unsere Hände auf für das, was du tun willst. Amen.